Safnet Paneach. Wer weiß denn von den Kindern, wer das war? Wer war denn Safnet Paneach? Wer war das? Ein Minister. Ja, das ist richtig. Aber wie hieß der denn noch? Wie kennen wir ihn denn vielleicht? Fällt jemand noch den anderen Namen ein, den er hat? Wer könnte das gewesen sein? Safnet Paneach. Ein Minister. Jetzt kommen die Erwachsenen mal dran. Vielleicht wissen die es ja. Heike weiß es. Dann sag, ja, darf ich mal sagen. Das war Josef. Safnet Paneach war Josef. Josef kennen wir aus der Bibel. Aber Safnet Paneach, so hieß er in Ägypten tatsächlich. Und ich habe gedacht, wenn wir vielleicht so seinen ägyptischen Namen nicht wissen, dann ist manchmal so die Geschichte auch nicht mehr ganz so präsent. Und ich habe mal angefangen, was zuvor geschah oder was bisher geschah. Also dieser damals noch Josef, der war von seinen Brüdern richtig verhasst. Und zwar war es der Lieblingssohn vom Papa. Und er hat immer alles Beste gekriegt und dann hat er noch Träume gehabt und irgendwie war er der, den keiner leiden konnte in der Familie von den größeren Brüdern. Es waren auch so Halbbrüder, weil es eine andere Mutter hatte. Damals war das üblich, dass die Männer mehrere Frauen hatten und dann war das so ein richtiges Aufstacheln, dass man gegen ihn immer mehr Sachen gesammelt hat, wo man sauer war auf ihn. Der kam dann, wenn die auf dem Feld waren und haben die Schafe gehütet und ihre Arbeit gemacht und hat sie dann fragen sollen, natürlich vom Vater, wie es ihnen geht und hat sie so ein bisschen ausgehorcht und hat dem Vater alles haarklein verpetzt, was da draußen so lief. Und das hat ihn tierisch geärgert. Da waren die richtig sauer. Könnt ihr euch das vorstellen? Ärgert ihr euch auch, wenn jemand von den Geschwistern etwas verpetzt von euch oder ein Freund irgendwo? Das ist ärgerlich, gell? Ja, solche Leute mag man nicht so. Und dann haben sie ihn geschnappt und in den Brunnen geschmissen. Haben gesagt, den bringen wir jetzt um. Und dann haben sie doch so am Feuer gesessen und überlegt, na ja, also den eigenen Bruder noch umzubringen, ist schon ein bisschen heftig. Und dann kamen gerade Sklavenhändler vorbei. Wir können da gerade mal den Brunnen zeigen. So saß er im Brunnen, genau. Und dann kamen Sklavenhändler vorbei und dann hatten sie die Idee, hey, wir verkaufen den einfach. Da haben wir nur ein bisschen Kohle auf der hohen Kante, also noch etwas Geld in der Tasche und wir haben ihn auch los. Und wahrscheinlich wird es dort eh nicht weit schaffen und dann verreckt er irgendwo und wir haben ihn los. Und wir haben die Hände dann nicht schmutzig gemacht, ja. Es waren dann andere. War so ihre Idee. Und so haben sie ihn verkauft und dann kam er in der Sklavenkarawane Richtung Ägypten. Und der Weg ist schon ziemlich weit. Ja, also von Kanaan bis Ägypten, das zu Fuß zu laufen. Also da wird der stärkste Ranger irgendwann platt werden und sagen, oh weia, da brauche ich gute Schuhe. Und die sind so gelaufen, in den Sandalen, manches Mal vielleicht sogar ohne. Und da stellt euch vor, dieser Josef, der muss doch innerlich total wütend gewesen sein auf seine Brüder. Der konnte sich nicht vom Papa verabschieden, von der Familie verabschieden. Der wurde von jetzt auf gleich weit weg verkauft. Er wusste nicht, was mit ihm passiert. Also ich kann euch sagen, in mir würde eine tierische Wut hochkommen. Ich würde sagen, das geht ja gar nicht. Und dann kam er dort an und wurde gekauft und wurde in den Haushalt gesteckt. Da musste er dann kochen und putzen und all diese Sachen, was er daheim nie machen musste. Ja, da wurde für ihn gesorgt, da hat er den schönen bunten Mantel an. Und die Brüder haben den Mantel verwendet und ihm dem Vater gezeigt, da haben sie dann einfach ein Tier geschlachtet, Blut drüber gekippt und gesagt, oh Vater, guck mal, das haben wir noch gefunden von ihm. Ja, das muss wohl ein wildes Tier gewesen sein. Der hat ihn dann verschleppt oder gerissen oder wie auch immer, das Tier. Und dann ist er jetzt weg. Dabei war er in Ägypten im Haushalt und hat hier helfen müssen und arbeiten. Und wie wir es schon gehört haben, in Tratsch und Klatsch von den zwei ägyptischen Frauen, hat die Frau ein Auge auf ihn geworfen und gesagt, oh, das ist aber mal ein Süßer, und wollte ihn zu Sachen verführen, die ganz schlecht sind. Und Josef hat da gesagt, no, geht gar nicht, mache ich nicht mit. Und dann war die Stinke sauer auf ihn und hat Lügen verbreitet, so dass ihr Mann dann sauer war auf ihn und ihn ins Gefängnis geworfen hat. Und so saß er dann im Gefängnis. Und da hat er dann so ein paar Kollegen mal Träume gedeutet, die schlecht geschlafen haben. Und das ist eingetroffen, was er ihnen dann gesagt hat über ihre Träume. Er saß dann aber über 2 Jahre dort im Knast, bis der Pharao einen Traum hatte. Und keiner im ganzen Volk konnte ihm seinen Traum erklären. Und dann fiel ihm ein, da sitzt doch im Knast noch dieser komische Josef, der Sklave von Potiphar, der hat es doch bei uns gekonnt, vielleicht können wir den fragen. Und dann wird er an den Königshof geholt und erklärt dem Pharao, dass sie 7 fette Jahre kommen und 7 magere Jahre, also Hungersnot kommen wird, und er sich gut darauf vorbereiten muss und ganz viel an Korn jetzt sammeln, damit, wenn die 7 dürren Jahre kommen, damit alle versorgt sind und nicht verhungern müssen. Und da hat der Pharao sich gesagt, so einen schlauen Mann, den mache ich gleich zum obersten Minister direkt nach mir. Nur ich bin höher als er. Und so ist er aus dem Gefängnis rausgekommen zum zweiten Mann in einem, ich sag mal, damals in der ganzen zivilisierten Welt. So wie die Frauen schon richtig gesagt haben, haben die gedacht, also über Ägypten gibt's nichts mehr. Und alles, was so neben dem Nil, Zweistromland, wo die so gelebt haben, drüber raus war, das war alles ganz primitiv. Also die Welt bestand aus Ägypten und ihren Untertanen. Und da war er der zweite Mann. Wow, was für eine Karriere. Und so wurde er zum Verwalter gesetzt und baute dann die großen Speicher in Ägypten, sammelte das ganze Getreide ein über 7 Jahre hinweg. Und ich glaube, ich habe auch eine Folie gemacht, dass man mal die Größe sieht, wo die Hungersnot war. Also bei Kanaan dort oben, da hatte er mal gelebt, da war seine Familie. Und hier unten bei Memphis, so in diesem Gebiet, da sieht man den Nil, der sich dann in das Nildelta, in die verschiedenen Arme verzweigt. Dort hat er dann regiert, mitregiert. Und dort war Ägypten. Und man sieht, das ist schon ein ziemlich weiter Weg. Das Blaue oben ist alles Meer. Ja, also das sind sehr, sehr weite Wege. Und stellt euch vor, über dieses ganze Gebiet, das ganze Land kam die Hungersnot. Dass selbst in Kanaan die Leute nicht mehr wussten, was sie essen sollen. Und dann hörte man irgendwo in Ägypten, da gibt es jemanden, der hat genügend zu essen. Und so hat dann der Vater seine Söhne losgeschickt und hat gesagt, geh mal dorthin und kauf ein paar Säcke Getreide, damit wir wieder was zu essen haben. Und so kamen sie dann dort an und standen vor Josef. Den haben die natürlich nicht erkannt, weil Ägypter sahen völlig anders aus. Also die 2 Frauen werdet ihr später auch wieder überhaupt nicht mehr erkennen, wer das war, weil mit dieser ganzen Schminke und den Frisuren und wie die da rumliefen, da konnte man sich nicht erkennen. Also, und dann noch so Tücher drüber. Der hat es auch clever gemacht. Er hat nicht gesagt, da kommt ihr jetzt angelaufen, ihr Spitzbuben, sondern er hat sich alles übersetzen lassen. Er hat alles immer schön auf Ägyptisch gesagt und hat sich so übersetzen lassen, dass sie gar nicht wussten, was sie getuschelt haben untereinander. Hat er alles verstanden. Von daher hat er sich clever verstellt und die haben überhaupt nichts gemerkt. Hat sie ausgefragt über die Familie und wollte natürlich wissen, wo Benjamin, sein kleinerer Bruder, ob der noch lebt und all die Sachen, und den sollten sie mitbringen. Ja, das war dann eine ganz schwierige Geschichte, die ich euch nicht alles erzählen kann. Auf jeden Fall sind sie dann heim, haben alles erstmal leer gefuttert, weil der Vater gesagt hat, kommt mir gar nicht in die Tüte, ihr kommt mir nicht mit Benjamin nochmal weg. Dann hat er gesagt, also wenn wir dort nicht mehr hin dürfen, ohne Benjamin, der wird uns alle in den Knast stecken. Wir können nicht ohne ihn auftauchen. Und dann hat er sich breitschlagen lassen, der Vater, und hat dann tatsächlich alle nach Ägypten gelassen, weil die so Hunger hatten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jetzt ist ja gerade Fastenzeit, noch bis Ostern. Wenn man wirklich fastet, was der Magen einem irgendwann alles befiehlt zu tun, wenn man wirklich Hunger hat, hat dann der Vater auch nachgegeben und hat dann seine Kinder, also seine Söhne, alle nach Ägypten geschickt. Und als Josef dann alle gesehen hat und gemerkt hat, dass sie wirklich traurig sind über das, was sie getan haben. Er hat nämlich auch über sich selbst nachgefragt, ob das wirklich alle Brüder sind. Und die mussten ihm dann erzählen, also einer, der ist gestorben, der wurde, und dann haben sie halt die Geschichte erzählt, die so landläufig bekannt war über ihn oder die sie bekannt gemacht haben. Und dann platzt er es raus und sagt, schickt alle Leute weg vom Hof, alle Bediensteten raus, dass nur noch seine Brüder da waren. Und dann fängt er ganz laut an heulen und sagt, ich bin's, Josef, lebt mein Vater noch, ich bin's. Josef, ich weiß nicht, wie es denen ging, als sie auf einmal ihren Bruder sahen. Ich bin's, Josef, lebt mein Vater noch. Ich glaube, die Gefühle waren Hammer. Zum einen, oh Schreck, der lebt noch, der muss doch tot sein. Auf der anderen Seite, er lebt noch, wir haben kein Blut an unseren Händen, er ist nicht tot. Wir sind also nicht schuld an seinem Tod, sondern er lebt noch. Dann, aber er lebt noch. Da, jetzt wird er sich rächen bei uns. Jetzt kriegen wir unser Fett ab. Also wir haben ihn als Sklaven verkauft. Wir werden wahrscheinlich als Tiere verscheuert werden. Oder keine Ahnung, wie sie gedacht haben, was kommt jetzt? Dann haben sie sich gedacht, du liebe Zeit, wenn der noch lebt, wir müssen die ganzen Lügegeschichte ja irgendwie dem Vater erklären. Ich glaube, das war noch mit das Allerschlimmste. Die wären wahrscheinlich lieber als Tiere verkauft worden, als vor ihrem Vater noch zu stehen und sagen, wir haben hier eine Geschichte, die ging ganz anders, als du es dir vorstellst. Also was denen alles durchging, Angst und letzten Endes garantiert auch Scham, dass sie sich geschämt haben, wie sie mit ihrem Bruder umgegangen sind, weil sie es eigentlich vertuschen wollten. Also ich kenne auch so eine Geschichte aus meinem Leben, wo ich auch gedacht habe, okay, das ist schon ganz gut gelaufen. Und zwar war ich so ungefähr 14 Jahre alt. Ist hier jemand, der 14 ist? 14, hier, guck mal. Ui, 14. 14 Jahre. So in dem Alter habe ich es geliebt, Auto zu fahren. Und wenn es bei uns in der Familie knapp war mit dem Geld, also weil mein Vater selbstständig war und manchmal das Geld nicht so reinkam, dann hat er seinen alten Beruf genommen, hat Autos gekauft, die repariert, wieder in Stand gesetzt und wieder verkauft. Und ich fand es so toll, wenn dann in der Garage bei meinem Opa im Hof ein Auto stand, das mein Vater repariert hat. Da hat dann oft der Kotflügel gefehlt und die Türen und so weiter waren dann alle beim Lackieren und weggemacht und so. Und ich durfte dann auch immer wieder fahren. Das war ein abgeschlossenes Gelände. Aber es gab halt nur eine Straße. Wenn man vorwärts fahren konnte, musste man auch rückwärts fahren. Und das war wie so ein F. Man konnte auch schön wenden und mal so rum und so rum und so rum und so rum. Man konnte alle möglichen Varianten dort fahren und das war ein kleiner Fiat. Das kleinste Fahrzeug, das es damals gab, war ideal für ein kleines Gelände. Kleines Fahrzeug konnte man richtig pesen. Man versucht dann irgendwann mal, ob man auch bis zum dritten Gang kommt mit Beschleunigung und rechtzeitig bremsen kann, bevor das Tor dann kommt. Also so diese Ebene. Und der Alexander hatte Spaß. Und dann habe ich am Nachmittag einfach mal den Schlüssel geholt. Ich habe nicht gefragt, sondern habe es dann einfach so gemacht, weil der Papa sonst ja auch schon Ja gesagt hatte. Und bin dann mit dem Auto gefahren. Und ich bin gefahren und gefahren. Und was passiert, wenn man lang mit dem Auto fährt? Was passiert dann? Also Auto wird nicht so schnell müde. Aber was passiert dann mit dem Auto? Janina? Der Tank geht leer. Das Auto hatte nämlich keine Tankuhr, so wie man das heute kennt, wo man sagt, noch 50 Kilometer, noch 20 Kilometer, hat gar keine Tankuhr gehabt. Und dann stand ich da mitten auf dem Hof und ich wollte es ja eigentlich wieder in der Garage haben, dass man das nicht merkt. Nun ist auch doof, ein Auto mit leerem Tank in der Garage zu haben, das kommt ja auch irgendwann raus. Und dann war meine Tante zum Pflegen da und die hat den alten VW Käfer, der hatte auch keine Tankuhr und die hat immer einen Ersatzkanister drin gehabt. Also bin ich zu ihr hin und habe in ihr Verbündete gesucht. Habe ihr die Geschichte gestanden und sie aber abverlangt, dass sie mit niemand drüber redet. Sie war eine Diakonissin und Diakonissen dürfen ja nicht lügen, stimmt's? Also konnte ich mich drauf verlassen, sie wird's nicht verpetzen. Bin dann mit meinem Fahrrädle zur Tankstelle gegangen, habe den Kanister wieder voll gemacht, den ich vorher in das Auto geleert hat, dass sie wieder einen vollen hat, mit meinem Taschengeld, und habe dann alles wieder schön in Ordnung gebracht und das Auto reingestellt. Am nächsten Tag hat mein Vater mich zu sich zitiert. Und ich habe gedacht, was hat er denn? Irgendwie, wenn man gar kein schlechtes Gewissen mehr hat, weil man denkt, es ist gut gelaufen, denkt man gar nicht dran. Und auf einmal sagt er, Alexander, du bist verbotenerweise mit dem Auto gefahren. Ich habe gleich gedacht, meine Tante hat mich verraten. Das Dumme war, es war mal ein leichter, leichter Sommerhauch, der kam mit einem leichten Regen. Das heißt, man konnte auch ohne Türe fahren, es war nicht wirklich nass, aber jede einzelne Stelle, die geflext war zum Lackieren, war rostig. Das ganze Auto. Und das hat mich verraten. Ich selber, wo ich dachte, ich hab's gut vertuscht, merkt schon keiner, kam alles raus. Und ich musste dann gestehen und einige Stunden sind wir nachher zu zweit gestanden und mussten den ganzen Rost wieder runter machen. Und diesen Schock in mir, den stelle ich mir bei den Brüdern auch vor. Die haben gedacht, ihr Plan war so gut, das kommt nie raus. Und auf einmal stehen sie da entlarvt. Also das heißt offen und jeder weiß es. Und an der Stelle haben sie wahrscheinlich gedacht, jetzt rächt er sich, weil die Macht dazu hat er. Aber Gott macht aus, sie macht, sind dann sprachlos gewesen, genau, habe ich gedacht, denen fiel gar nichts mehr ein. Aber Gott macht aus dem Bösen was Gutes. Aus dem, dass wenn Menschen auf einmal was Böses planen, kann Gott trotzdem noch Segen draus machen. Und Josef sagt zu denen, auch wenn ihr mich gehasst habt, auch wenn ihr viel falsch gemacht habt, sagt er in 1. Mose 45, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig, also auf euch selbst oder übereinander, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich hierher gesandt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Also brauchen sie nicht aufeinander sauer sein. Gott hat hier seine Hand im Spiel gehabt. Und genauso ist es auch mit Jesus. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit du und ich, damit wir Leben bekommen. Wenn der Josef nicht nach Ägypten gekommen wäre, niemand hätte die Träume deuten können, niemand hätte noch Nahrung wegschaffen können. Und so hat Jesus auch für uns alle Schuld getragen, damit wir leben können. Er ist sozusagen vom Vater in die Welt gekommen und ist für uns gestorben, damit wir leben dürfen. Aus dem Bösen, was wir mit Jesus gemacht haben, ihn ans Kreuz zu nageln, wie an Karfreitag, hat Gott es wieder verwandelt und zum Segen gebracht. Genau wie bei Josef, das auch war. Die Brüder haben es bös gemeint und Gott hat es in Segen verwandelt. Das ist richtig klasse. Und so wurde Josef zu einem Herrscher über Ägypten und Jesus Christus ist Herrscher über die ganze Welt. Nicht nur über die Kirchen oder die Gemeinden, sondern Jesus hat die ganze Welt in seiner Hand. Und wisst ihr, manchmal kann man es kaum glauben und man sitzt dann vielleicht einer Lüge auf, wie zum Beispiel der Vater, der den Mandel gekriegt hat. Ja, weiß ich auch nicht. Und viele denken auch auf der Welt und denken, naja, Gott gibt's gar nicht. Und die glauben ihr Leben lang an so einen Mandel, der blutverschmiert ist und denken, das ist richtig. Und auf einmal wird Jesus wiederkommen und die Menschen werden ihn sehen und sie stehen da und merken, boah, wie der Vater, ich habe an eine Lüge geglaubt. Die Wahrheit ist, Gott gibt's wirklich. Und er ist stärker als Superman oder Iron Man oder irgendein andere Mans, weil er die Welt in seiner Hand hat. Was für ein Schock, wenn man sich darauf nicht vorbereitet hat. Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Das hat der Engel den Frauen am Grab verkündigt. Wenn die Menschen Gott suchen, dann dürfen wir wissen, er ist auferstanden und er lebt. Und er hat es gesagt, denn er ist auferweckt. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Städte. Sie haben sehen dürfen, Jesus ist nicht mehr im Grab, er ist auferstanden. Und das ist die frohe Botschaft. Wisst ihr, was schön ist an der Stelle am Ende, dass ich cool finde, dass die Brüder sich versöhnt haben. Es war nicht nur aus der Sprachlosigkeit, dass Gott aus dem Bösen das Gute gemacht hat, sondern dass hier an der Geschichte nachher die Brüder sich in den Armen lagen. Josef ist auf sie zugegangen und hat sie geküsst, seine Brüder geküsst. Das war das ganz klare Zeichen der Vergebung. Und wisst ihr, der Josef, der so einen Katalog in seiner Tasche haben konnte an Schlechtigkeiten, die sie über ihn gesagt haben und mit ihm gemacht haben, hat vergeben. Und das hat zur Gemeinschaft geführt, dass sie wieder zusammenkommen konnten. Wenn das die frohe Botschaft ist von Jesus Christus und wenn das die Botschaft ist auch für uns heute, dann sollen wir das mitnehmen, dass durch Vergebung die Gemeinschaft, das Miteinander wieder möglich wird. Ob das in der Gemeinde ist, untereinander, miteinander, genauso wie in der Familie und wo auch immer. Bist du bereit, diesen Versöhnungskuss, dieses Aufeinanderzugehen wirklich zu vergeben, dieses Fest zu feiern, des Wiedersehens, des Miteinanders, zu sagen, ich halte dir nichts vor, sondern ich vergebe dir, dann bekommt Gemeinde und Gemeinschaft die Qualität, die Gott möchte. Und in der Familie ist es ganz wichtig. Also ich weiß, auch bei uns muss man sich immer wieder vergeben. Stimmt's? Kennt ihr das auch? So sind wir. Es passieren immer wieder schlechte Dinge, weil unser Herz noch nicht ganz so ist, wie es werden soll. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und das Beste ist, dass da, wo es nicht geklappt hat, dürfen wir vergeben, Vergebung zusprechen oder auch Vergebung empfangen. Dann wird die Distanz unterbrochen. Das, was vorher, die in Kanaan war, er in Ägypten, das wird zusammengeführt. Und er hat gesagt, holt den Vater, holt, kommt mit eurem ganzen Sachen, lasst uns zusammen hier in Goschen wohnen. Es ist tolles Land, ihr werdet genügend zu essen haben. Und so sind sie zusammengeführt worden. Gott liebt Gemeinschaft. Und er freut sich auch heute über unsere Gemeinschaft. Und das wollte ich uns heute einfach so mitgeben, dass wir uns das für die nächste Woche ganz gut merken und wissen, wenn wir mal Ärger haben oder auch im Recht sind, dass uns vergeben wurde und dass das Beste ist, dass wir den anderen auch wieder vergeben. Amen. Sehr gut.
Vielen Dank, lieber Alexander. Vielen Dank, liebe Rabea und liebe Dorina. Ich fand es eine ganz schön spannende Geschichte, oder? Und da steckt eine ganze Menge drin. Mensch, Meier, das ist nicht nur was, was man mal gerade so im Vorbeigehen mitnehmen kann, wie so ein Hamburger oder so, sondern da muss man sich schon mal richtig an den Tisch setzen und mal richtig drüber nachdenken, was da so alles gesagt wurde. Ganz, ganz vielen Dank.